Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 22. Juni 2022. Ein strahlender Andreas Popp neben mir. Der hat schon viel gearbeitet und sieht aus, als ob er eben gerade erst aus der Wanne kommt.
Ja, genau so ist es. Also ich muss ehrlich sagen, gerade habe ich noch gesagt, es ist jetzt hier 21:45 bei uns in unserer Zeit und ich bin schon wieder platt heute, wenn ich mir die ganzen Nachrichtenlage angesehen habe. Zum Wetter. Wir haben heute einen gemischten Tag mit Sonne und einigen Wolken und ich hoffe, dass ein bisschen Regen kommt. Morgen soll die Sonne wieder richtig da sein. Der See changiert in einem silbergrau, grüne Wälder rahmen das ganze Arrangement ein und im Vorfeld ein kleines Feld von großen Lupinen, die uns hier beglücken. Violette Lupinen, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, gab es in Deutschland zum Schluss nicht mehr so oft. Hier gibt es sie noch in ganz großen Mengen und sieht toll aus. Violett, alles hier eingetaucht.
Es kommt drauf an, wo du dich befindest. Also in Deutschland gibt es auch noch Lupinenfelder. Vielleicht gab es die damals in Walsrode nicht mehr.
Naja, ich komme ja nicht nur aus Walsrode, ich komme ja sogar aus Bomlitz. Also das ist ja noch härter. Andreas Popp aus Bomlitz, das klingt schon, also ist es schon sehr spannend. Aber wir hatten tatsächlich viele von diesen Lupinen und die sind bei uns in unserer Gegend dann irgendwann weg gewesen.
So, ich werde dir aber trotzdem aufgrund dessen, was du gerade geäußert hast, dass du eigentlich jetzt schon fix und fertig bist, gleich deine Tropfen geben, deine Brennnesselwurzeltropfen zum Beispiel, weil ich habe ein Interview aufgezeichnet mit einem der bekanntesten alternativen Ärzte und Wissenschaftler. Namen sage ich euch heute noch nicht, aber morgen werdet ihr ihn verraten bekommen, denn morgen gehen wir mit unserem Kongress online. Und bis zuletzt werden wir euch keinen Namen verraten, aber wie gesagt, ab morgen geht's dann los. Da kommen unsere Trailer hier im Kanal und wir freuen uns riesig darauf. Und dieser Arzt, der hat uns den Hinweis gegeben und den wird er auch in dem Interview äußern, das ich mit dem führe, dass Brennnesselwurzel, also nicht nur für Unterleibsgeschichten bei Mann und Frau gut sind, Brennnesselwurzeltropfen, sondern vor allem jetzt auch zur Ausleitung für alle, die entweder geimpft sind oder die nicht geimpft sind, aber Covid hatten, mit oder ohne Symptome, und das sind fast alle. Also in USA, davon spricht er, sind es 98%, die Covid hatten. Manche merken es nicht, manche liegen im Bett und fiebern. Und er sagt, diese Brennnesselwurzel ist extrem wichtig, die jetzt zu nehmen für die nächsten 3 Monate. Und zwar müsst ihr rausgehen, die Wurzeln ausgraben, sauber schrubben, klein schneiden, in ein Glas tun und mit Schnaps ansetzen. Und das Ganze so 4 bis 6 Wochen stehen lassen, immer mal bewegen und dann abseihen in eine dunkelglasige Flasche. Und ihr habt eins der wichtigsten Elixiere, um übrigens auch die ganzen Umweltgifte, die wir hier um uns herum aufnehmen, mit ausleiten zu können. Es gibt noch einige andere Empfehlungen. Vom Löwenzahn haben wir ja sowieso immer gesprochen. Aber Andreas, das sind auch inzwischen Themen, die dich faszinierend, ne?
Ja, natürlich. Ich werde ja auch immer angeguckt, denn man muss wissen, dass in Kanada es so ist, dass man Alkohol nicht im Supermarkt kaufen kann. Da gibt es sogenannte spezielle Liquor Stores und da geht man dann rein und wenn ich dann den Auftrag habe, dann für Eva meinetwegen 12 Liter Wodka zu kaufen, dann gucken die mich an der Kasse doch schon an, warum ich nicht größere Ränder unter den Augen habe, wenn ich als solch ein Quartalsäufer dort auftauche und regelmäßig diese Massen dort abtransportiere oder transportiere. Habe. Und ich muss ehrlich sagen, schon ein komisches Gefühl, wenn dann ein großes Glas vollgestopft wird mit irgendwelchen Wurzeln, mit Brennnesseln oder mit sonstigen Teilen, je nachdem, was du da gerade siehst. Und dann werden dort eben halt 2 Liter Wodka raufgekippt auf diese grünen Blätter. Da hat man wirklich im ersten Moment das Gefühl gehabt, eieiei, wie geht sie mit diesem teuren Fusel eigentlich jetzt um? Aber wenn man dann merkt, was daraus passiert, dann wird das Ganze interessant. Also meinen Ruf habe ich hier im Liquor Store weg. Ich bin der derjenige, der hier massenweise den Wodka hier kauft.
Müder Blick, schleppender Schritt, dann kommt er wieder. Genau. Ja, also was wir hier tun, ist, wir bereiten uns vor auf alles Mögliche, was kommen kann und kommen wird. Und dieser Kongress, dessen Titel Gesund durchs Chaos lautet, der gibt unendlich viele Hilfen. Also ich freue mich wirklich. Wir haben voller Dank und Freude hier schon lange vorbereitet mit unserem unermüdlichen Team, das auch niemals schläft, ähnlich wie du. Also die Augenringe kommen nicht vom Schnaps, sondern von der Schlaflosigkeit.
Aber lieber Augenringe als gar keinen Schmuck. Und wir haben hier also wirklich ein wunderbares Team. Und an der Stelle nochmal danke, auch wenn sich das wiederholt. Ihr seid so motiviert und so großartig, sowohl die Referenten, die Mühe, die dahinter steht, alles vorzuorganisieren, die Themen abzusprechen im Detail, die ganzen Teaser zu machen, das Schneiden und dies und jenes. Es ist ein Haufen Arbeit und das macht wirklich große Freude, auch wenn man dann abends so gegen 9:30 dann ins Koma fällt.
Also du um 9:30, ich dann noch ein bisschen spät. Nein, das war ein Witz. Ja, also ab morgen geht's los, ihr Lieben, und wir fangen jetzt an mit den aktuellen Themen. Und wer sich jetzt vorgenommen hat, endlich nach 2,5 Jahren Mikrobe wieder reisen zu wollen, dem wird ordentlich in die Suppe gespuckt. Und zwar egal, wo er gerade ist und wohin er gerade möchte. Denn sowohl in den USA, hier in Kanada habe ich es jetzt noch nicht so gelesen, aber es kommt bestimmt auch noch. Aber vor allem in Europa ist es mit dem Fliegen überhaupt keine lustige Sache mehr. Es heißt hier heute in einer aktuellen Meldung bei Epoch Times, an den deutschen Flughäfen fehlen 7.200 Beschäftigte. Es gebe keine Reserven mehr am Arbeitsmarkt. Das sorgt für Flugausfälle, Verspätungen, Warteschlangen. Und es sind ja nicht nur die fehlenden Menschen, die dort arbeiten sollten oder könnten, sondern es wird überall gestreikt, also in England beispielsweise, aber auch in Deutschland wird gestreikt. Und da muss man sich die Frage stellen, ups, ist das ein Zufall, dass das alles auf einmal und zur gleichen Zeit kommt und zufälligerweise denn auch direkt vor der Urlaubszeit.
Ja, das sind mehrere Dinge, die da gerade laufen. Auf der einen Seite den Urlaub so richtig zu vermiesen versuchen. Also das scheint schon irgendwo System zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn ich gerade gehört habe, wir haben neulich darüber gesprochen, dass 70.000 Menschen im Brüsseler Flughafen zusammengepfercht waren. Wir sehen, dass durch die 9-Euro-Tickets die Leute zusammengepfercht in irgendwelchen Regionalzügen sitzen. Wir hören das in England beispielsweise, die Lokführer und die gesamten Bahnpersonen streiken und dass dort eben halt auch überall ein riesen Auflauf von Menschen dicht an dicht steht. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was man in den letzten Jahren mit Lockdown, Isolierung, Mindestabstand und so weiter hört. Und man fragt sich jetzt, sollen die sich jetzt plötzlich alle anstecken untereinander oder worum geht es? Auch das ist ja noch ein interessanter Nebeneffekt und man muss sich wirklich fragen, ob man wirklich reisen sollte, wenn es nicht unbedingt nötig ist, nicht um dem System dann noch entsprechend Energie zu geben, aber sie haben halt den längeren Arm momentan, den längeren Hebel. Und im Moment sieht man, dass da eine Strategie hintersteht aus meiner Sicht.
Ja, und es ist auch so, es wird ja schon wieder gepredigt und gefaselt von neuen Viren im Herbst und im Winter. Man weiß gar nicht, was kann denn da kommen? Also in unserem Kongress sprechen wir eben auch mit einem Insider-Spezialisten, der darüber redet, was im Herbst kommen könnte, also real, realistisch, nicht was da so angekündigt wird, dass alles ganz, ganz schlimm wird und wieder die Lockdowns kommen müssen, sondern eventuell wird es sogar so sein, dass wir selber sagen, das, was da jetzt gestartet wird, da bleibt man tatsächlich lieber zu Hause.
Wir haben ja oft über die Operationen Sunrise gesprochen. Und diese Operation Sunrise, die läuft ja wirklich generalstabmäßig durch. Und man merkt das auch an den, ich sage mal, Schönigungen und dem Tuning der Nachrichten, der Mainstream-Medien, wenn nämlich erzählt wird, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen worden aufgrund des Ukraine-Angriffs. Eingriffs von Russland. Und wir haben bereits schon letztes Jahr im Oktober, November und Dezember schon über genau diese Pläne berichtet. Das heißt, die Pläne liegen wohl schon etwas länger auf dem Tisch, als dass man geahnt hatte. Oder hat man es auch vielleicht doch geahnt, dass es dann zu diesem Auseinandersetzungskonflikt kommt zwischen Ukraine und Russland. Und genau das ist der entscheidende Punkt im Augenblick. Also wir haben hier eine Planung und wir haben neulich darüber gesprochen, dass über unsere Informanten der Ministerien, und wir reden hier wirklich von oberen Etagen, ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen, man von einem großen Event spricht im dritten Quartal. Und das dritte Quartal geht bis September, bis Ende September. Und da muss dann schon irgendwo mal gesehen werden, es liegt was im Busche. Ob das jetzt ein neues Virus ist oder irgendwelche anderen Dinge, die wir noch nicht einordnen können, wir werden es sehen. Wir sehen ja gerade auch die geopolitische Lage in Europa, die sich extrem aufbaut und nochmal aufgestaut wird regelrecht. Das sind viele Faktoren, die da in Frage kommen können.
Ja, zum Beispiel gibt es heute eine Meldung in der britischen Daily Mail, dass nämlich eine British Airways Besatzung isoliert wurde und der Flug nicht losging, aus Angst vor Affenpocken, nachdem einer der Piloten in Singapur positiv auf die Infektion getestet worden war. Und ein British Airways Insider sagte, einer von ihnen aus diesem Team hatte es, also beschlagnahmten sie die gesamte Besatzung. Die müssen jetzt 21 Tage in Quarantäne verbringen. Jeder wurde angewiesen, nicht darüber zu sprechen, aber jeder spricht darüber. Also es ist eigentlich eine Meldung, die man politisch korrekt unterm Deckel halten wollte. Vielleicht aber auch wollte man das nicht und hat sie gestreut, damit jetzt so ganz langsam solche Meldungen wieder Eingang finden in die Berichterstattung. Ja, und der British Airways-Sprecher sagte, wir arbeiten eng mit den Gesundheitsbehörden zusammen und unterstützen sie alle. Und die britische Gesundheitsbehörde riet Tausenden von Männern mit hohem Affenpockenrisiko, sich jetzt sofort impfen zu lassen. Ob das jetzt die Affenpocken werden könnten, wie dein Lieblingsgesundheitsminister, Herr Lauterbach, der hat den ja nahtlos abgelöst. Vorher war ja Spahn dein Favorit gewesen, ne?
Ja, ich mochte sie wirklich beide. Ich mag sie beide. Sie sind ja wunderbare und sympathische Menschen, sowohl Herr Spahn als auch Herr Lauterbach. Und sie strotzen nur so vor Kompetenz. Der eine Bankkaufmann, der andere ist ja Gesundheitsökonom. Also das finde ich auch schon interessant. Und wir können das einfach nur noch so hinnehmen, in welche Richtung das geht. Interessant ist bei diesem Thema mit British Airways und der Gesundheitsbehörde, dass da auch ein Widerspruch aufklafft aus meiner Sicht, weil die Gesundheitsbehörde jetzt eine Impfung gegen Affenpocken fordert. Also man sucht jetzt irgendetwas, dass Hauptsache irgendwas geimpft wird, was immer in diesem Impfstoff dann drin sein soll. Und auf der anderen Seite ist es so, dass British Airways, ich habe da aus Insiderquellen gehört, dass da das Gerücht rumgeht, dass sie dringend Piloten suchen, die ungeimpft sind. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich kenne Leute, die wollen nicht fliegen mit Fluggesellschaften, wo geimpfte Piloten drin sitzen, einfach weil sie Angst haben, weil einfach zu viele sterben im Augenblick. Und da ist im Hintergrund vielleicht auch noch was anderes im Busche. Aber wir werden sehen, noch ist es ein Gerücht.
Ja, also wir werden das einfach im Auge behalten, darüber berichten. Andreas, wir haben jetzt über die British Airways gesprochen, aber da kocht noch mehr hoch in England, denn Großbritannien steht vor dem größten Bahnstreik seit 30 Jahren. Und der hat gestern begonnen und hat schon etliche Pendler ausgebremst. Und nach Angaben der Gewerkschaft RMT beteiligten sich insgesamt mehr als 50.000 Mitglieder an den Arbeitsniederlegungen, die auch morgen am Donnerstag und am Samstag, also Wochenende, ihrer Forderung nach einem kräftigen Lohnplus wegen der Rekordinflation Nachdruck verleihen soll. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wir haben Lieferkettenzusammenbrüche, wir haben Inflation, Preisexplosionen. Da streiken die und sagen, ja, also da brauchen wir jetzt auch mal ein bisschen mehr Geld. Deswegen können aber die Leute nicht fliegen, deswegen heben die Flieger nicht ab. Und so wird das Chaos eigentlich immer größer.
Das sind alles Ursache und Wirkungen und diese Wirkungen passen immer ins Konzept. Wenn einmal ein Fehlweg eingeschlagen wurde, und zwar durch die große internationale Politik und deren Steuerer, das darf man nicht vergessen, Geld regiert nun einmal die Welt, dann haben wir irgendwann eine Situation, die immer wieder ins Chaos führt. Die hohen Inflationsraten sind natürlich verantwortlich, dass die Leute mehr Geld fordern, dass man aber genau diese Situation gerade in diesem Augenblick steuert, wo die Reisewelle ist und alle nach diesen Jahren Lockdown und Corona endlich einmal wieder raus wollen, ihre Normalität wieder haben wollen. Ich kann es sogar verstehen, wobei ich ehrlich gesagt nicht zu denen gehöre, die jetzt Urlaub machen würden, weil es einfach auch eine irre Zeit ist. Und wenn man sich vorstellt, dass man jetzt in irgendein anderes Land fährt, dass man dann irgendwo strandet an einem Flughafen und dann nur noch wieder zurück will, das ist ja schon fast vorprogrammiert. Das Ganze gehört auf jeden Fall zu einer hybriden Kriegsführung, der Erschütterung und der Zermürbung der gesamten Menschen. Also das kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile auch ohne Verschwörungstheorie und auch ohne Meinung sagen. Das sieht man ja ganz klar.
Ja, aber diese Verschwörungstheorie bleibt weiter bestehen, weil wir jetzt versuchen, hier Indizien dafür zu finden, was alles die Gründe sind. Aber politisch korrekt ist das nicht, Andreas. Der PR-Sprech geht, der böse Ivan ist schuld, der Ukraine-Krieg ist schuld und sonst fast gar nichts.
Das ist natürlich Unsinn und das wissen alle, die ein bisschen weiter denken können als von der Tapete bis zur Wand. Denn wenn man das Ganze so verkürzt auf einen kleinen Indikator, dann kann man durchaus natürlich sagen, dass das eine kleine Mitrolle spielt. Aber das jetzt als Hauptpunkt zugrunde zu legen, nachdem hier seit 2020 Mai das große Chaos angerichtet wurde, nämlich in einer Lockdown-Politik und all diese Dinge und das Ganze ja auch begleitet wurde durch das Buch The Great Reset von Herrn Schwab und angekündigt wurde und generalstabmäßig auch umgesetzt wurde und jetzt dann diese riesen Trümmer vor sich hat und im Rahmen dieser Trümmerwüste jetzt ein Krieg entsteht und zwar als die Trümmerwüste schon bereits vorhanden war und dann anschließend zu sagen, dieser regionale Krieg in der Ukraine ist Ursache für die gesamten Trümmer, die schon da waren, also es ist wirklich einfach lächerlich.
Ja, und es sind wohl chaotische Szenen gewesen, die sich da jetzt abgespielt haben. Gestern vielerorts überhaupt kein Angebot mehr, mit der Bahn zu fahren. U-Bahn-Stationen verwaist, viele Bahnstrecken einfach dicht. In den Londoner Vororten lange Schlangen an Bushaltestellen, während sich auf den Straßen Autos und Busse stauten. Und natürlich die Taxiunternehmen hatten viel zu tun. Und der Verkehrsminister Großbritanniens, Grant Shapps, der hatte sich geweigert, an den Gesprächen teilzunehmen, da es sich, wie er sagte, um einen Konflikt zwischen den Beschäftigten und ihren Unternehmen handele. Die Gewerkschaften behaupten jedoch, sein Ministerium kontrolliere die Verträge und die Finanzierung, während den Bahnbetreibern gesagt wurde, sie könnten keine Lohnerhöhungen anbieten. Also ist auch wieder überhaupt niemand zuständig, wie man das ja auch schon hier vom Krisenmanagement der Mikrobe kennt, was RKI und so weiter angeht, da verweist man ja auch immer an den anderen bei irgendwelchen Anfragen. Und Herr Shapps, also der Verkehrsminister Großbritanniens, warf den Gewerkschaftsführern vor, die gegen das Einfrieren der Löhne und Gehälter in Zeiten steigender Inflation protestieren, einen Kampf zu suchen, der Millionen von Menschen bestrafen würde. Also auch Schuldfragen werden diskutiert.
Gut, das ist jetzt die große Show, die wir haben. Übrigens schon immer, auch zu sogenannten normalen Zeiten in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das habe ich auch sehr bewusst wahrgenommen. Dieser Streit zwischen Arbeitgeberverbänden und auch zwischen den Gewerkschaften, das waren inszenierte Themen, um den Menschen draußen das Gefühl von Demokratie zu vermitteln, von Meinungsfreiheit und das Gefühl zu vermitteln, dass seine Position sowohl als Arbeitgeber als auch als Angestellter hier irgendwie vertreten wird. Beide dieser großen Organisationen natürlich, wie wir heute wissen, längst damals schon, auch von Nichtregierungsorganisationen, auch wenn der Begriff damals noch nicht präsent war, gesteuert wurden und zwar gemeinsam und gezielt. Das sind wirklich diese Kasperle-Theater, die gerade laufen, leider auf den Rücken der Menschen. Und das macht das Ganze so tragisch und zeigt auch die gewisse Menschenverachtung, die dahinter steht.
Ja, und eben nicht nur Großbritannien, ich habe es vorhin gesagt, eigentlich weltweit. Und die Bild-Zeitung meldet heute, zum NRW-Ferienstart geht es auch da richtig los, nämlich es gibt Streiks bei 3 Airlines gleichzeitig. Und jetzt, sagt die Bild, droht ein Malle-Chaos. Also wer Mallorca gebucht hat, könnte schwierig werden. Keine guten Nachrichten, denn ab kommenden Montag ist NRW das erste Bundesland, das in die Sommerferien startet. Und schon ab Freitag dieser Woche, also übermorgen, droht Flugchaos. Bei mehreren Airlines sind die Streiks geplant, heißt es hier, und zwar zeitgleich. Ist alles reiner Zufall, nehme ich mal an, ne? Blöd gelaufen. Also jetzt hat auch die Billig-Airline EasyJet Termine für Arbeitsniederlegungen verkündet. Die spanische Gewerkschaft USO teilt mit, dass das Kabinenpersonal bei EasyJet den Streik in 3 Häppchen aufteilen, nämlich zwischen dem 1. und 3. Juli, 15. und 17. Juli sowie dem 29. und 31. Da soll es zu Streikmaßnahmen kommen. Betroffen sind neben Palma de Mallorca auch Barcelona und Malaga. Dort hat die britische Fluggesellschaft EasyJet 450 Flugbegleiter stationiert. Und ja, die Bild hat einen Streikkalender mit eingeführt, damit man sich ein bisschen besser informieren kann. Aber ich nehme mal an, Andreas, wir haben ja auch einige Leute, die viel reisen und die inzwischen auch schon bekannt geben, es wird eng. Man möchte einfach nicht mehr, dass die Menschen verreisen. Man möchte gerne, dass sie auch nicht mit der Bahn reisen und auch nicht mit dem Verbrennerauto, sondern schön zu Hause bleiben und wenn sie wegfahren, das Lastenfahrrad nehmen.
Das erklärte Ziel scheint offenbar auch darin zu liegen, die Stimmung kippen zu lassen. Und das gelingt, denn die Stimmung ist gekippt. Sowohl bei den Touristen, die reisen wollen, aber denken wir auch an die Mitarbeiter, die in den Flughäfen sind. Die drehen ja auch im roten Bereich und sehen den Irrsinn und erkennen auch natürlich, wenn sie ein bisschen weiterdenken, dass hier offenbar völlige Fehlentscheidungen permanent getroffen werden. Und man fragt sich immer, wie kommt das zustande? Diese Fehlentscheidungen, die sind das Entscheidende. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, auch mal eine weitere Branche, die davon betroffen ist, nämlich die Reisebüros. Ich habe mit Reisebüro-Mitarbeitern gesprochen, die wirklich verzweifelt sind und die Schnauze einfach gestrichen voll haben. Denn wie wollen sie zum Beispiel für ihre Kunden Flüge buchen und so weiter? Ich bin zum Beispiel immer ein Freund von Reisebüros gewesen. Ich habe ungern meine Reisen gebucht, indem ich im Internet durch die Gegend war, sondern ich bin zu einem Reisebüro gegangen, meines Vertrauens und habe gesagt, ich möchte da und dahin fliegen und die Hotels, habe mir das auch individuell planen lassen oder auch Pauschalreisen, wie auch immer, je nachdem, was los war. Und heute ist es ja so zum Beispiel, dass man einfach einen Flug in Reisebüros gar nicht mehr bearbeitet bekommt, in vielen zumindest, habe ich gehört, einfach weil sie sagen, wir können überhaupt nicht mehr kalkulieren, wir können Ihnen jetzt gerne einen Flug raussuchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der abgesagt wird, dieser Flug ist dermaßen groß, das demotiviert ja alle Beteiligten. Und dieses gesamte Thema Urlaub gerät damit in einem absolut dunkles Licht oder in einen dunklen Schatten vielmehr, in einem Einheitsgrau und die Lust verliert man natürlich auch am Reisen.
Ja, es ist vielleicht auch jetzt einfach eine andere Zeitqualität da. Man muss sich ja auch ein bisschen mit den Umständen abfinden. Wir beide sind auch schon, ja, jetzt fast 3 Jahre nicht mehr gereist und uns fehlt auch in dem Sinne nichts, weil wir auch genügend Arbeit haben, um ehrlich zu sein. Aber man kann ja auch in den eigenen Gefilden einfach mal einen Urlaub einlegen, auch mit den Kindern. Man kann wandern gehen, man kann zum Badesee gehen, solange der noch Wasser hat. Es ist ja alles wirklich eine haarige Zeit.
Das kann man, aber ich kann auch die Menschen verstehen, nach diesen ganzen Schockwellen, die gelaufen sind, dann auch die finanziellen Engpässe, die entstanden sind, Arbeitslosigkeiten, irgendwelche anderen Maßnahmen, dass man, ich meine, wirtschaftlich unterstützt wird. Denken wir an die kleinen mittelständischen Betriebe, denken wir an die Restaurants, denken wir an die Hotelbetriebe, die mehr oder weniger dann mit vielleicht irgendwelchen Tröpfchen auf dem heißen Stein finanziell dann über Wasser gehalten werden. Die Motivation ist natürlich irgendwann völlig unten. Und dann brauchen sie auch einfach mal einen Tapetenwechsel. Aber du hast recht, man sollte dann versuchen zu sehen, dann in seinen eigenen Gefilden vielleicht nicht zu weit wegzukommen. Nun ist es natürlich schwierig, wenn ich in einem Ballungsgebiet in Nordrhein-Westfalen beispielsweise wohne, in einer Etagenwohnung und um mich herum überall Menschen wohnen, um da mal eben rauszukommen. Es ist nicht so ganz einfach. Also wir können hier natürlich groß erzählen, weil wir hier wirklich mitten in der Wildnis leben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute raus müssen und raus wollen. Aber es gibt die Möglichkeit eben halt auch außerhalb seiner Stadt in irgendwelchen Grüngebieten dann seinen Urlaub zu verbringen, wo man dann weiß, man kommt auch wieder nach Hause.
Ja, und da gibt es in NRW durchaus sehr, sehr schöne Ecken. Ich bekomme ja immer wieder, oder wir bekommen hier immer wieder Fotos, und da staunt man und freut sich, was es da für schöne Ecken gibt. Wenn man da noch selber nicht gewesen ist, hält man es manchmal kaum für möglich. Ja, ich denke auch, wir sehen ja, dein Lieblingssuperminister Habeck, der ist ans Werk gegangen, als er ins Amt kam, und hat als erstes den bedeutsamen Satz geäußert: Das Antlitz des Landes wird sich verändern. Und da kommen wir auch gleich noch hin, wie sehr es sich verändert. Es ist die Zeit der Transformation. Es ist die Zeit der Zeitenwende, wie Olaf Scholz, unser ehrwürdiger Kanzler, es gerade wieder bei der BDI-Jahrestagung geäußert hat. Und ja, man stellt hier einiges um. Und natürlich kann der Mensch nicht mehr darauf beharren, zu sagen, ich will aber das weitermachen, was ich bisher alles konnte. Ich will in Urlaub fahren, ich will meinen SUV-Verbrenner hier weiter mit Vollgas über die Autobahn jagen. Das wird so allmählich den Menschen abgewöhnt werden. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Auch hier gibt es ja schon so Maßnahmen, dass man sagt, da wird was verändert. Das sind diese Klimapläne, die lautlos jetzt Eingang gefunden haben und die Corona-Pandemie abgelöst haben. Und wir sprechen oft genug darüber, was man sich in den ganz obersten Etagen halt alles unter diesem Great Reset vorstellt.
Ich habe das Gefühl, dass der Herr Habeck wirklich leidet. Also wenn ich mir so sein Gesicht ansehe im Augenblick, ich habe manchmal das Gefühl, dass er sich wünscht, warum habe ich mich jetzt überhaupt da reinziehen lassen? Und wer einmal in die Fänge dieser Strukturen reinkommt, ohne es näher auszuführen, der hat Schwierigkeiten, dort wieder rauszukommen. Und ich glaube einfach nicht, dass er das Wissen und die Kompetenz hat, die Wirtschaft und die Politik selbst einschätzen zu können. Das ist meine persönliche Meinung und das leite ich ab anhand bestimmter Referate, die er gegeben hat, Antworten, die er gegeben hat, die für mich also ein Bild brachten, die wenig mit der Kompetenz der Politik und der Wirtschaft zu tun haben. Und er hat ein ganz großes Ministerium, nämlich das Ministerium der Wirtschaft und dann auch noch dieser Umwelt- oder Klimaschutzministerium. Das sind übrigens zwei widersprüchliche Ministerien. Das ist eine Grätsche, die man überhaupt nicht halten kann. Das ist gar nicht möglich. Und als er dann sagte, das Antlitz Deutschland wird sich verändern, dann war das im Rahmen eines offiziellen Statements und mir kam das Ganze auswendig gelernt vor. Und wenn ich das dann in Verbindung sehe mit diesem legendären Interview, wo er in einem Taxi offenbar leicht angetrunken ein Interview der ARD gab, das Ding müsste es eigentlich noch geben, wo er dann sagte, er war also völlig verzweifelt, er sagte, er lebt mittlerweile, hat seine Frau schon lange nicht mehr gesehen und die Milch ist alle und der Müll ist nicht runtergetragen. Das war eine ganz tragische Figur, die dahinter stand. Und er sagte dann auch irgendwann, meine Frau will mich nicht sehen, mittlerweile sind sie wohl getrennt, also meine Frau will mich nicht sehen und die will nicht sehen, wie ich untergehe. Und er meint damit natürlich, dass er mit dem Land untergeht, was weiß ich, was man ihm da versprochen hat, dass er da vielleicht nicht so stark von betroffen wird. Aber das ist eine Tragödie, die dahinter steht. Und wenn wir das auf diese menschliche kleine Einheit einer einzelnen Person, in diesem Fall Habeck, mal runterfahren, das sind ja nicht irgendwie per se schlechte Menschen, um Himmels Willen, sondern das sind Menschen, die sich vielleicht einfach mit Systemen eingelassen haben, die sie gar nicht überblicken konnten. Ich finde das unglaublich gewaltig, auch aus soziologischer Sicht mal so zu beurteilen.
Ja, und ihr habt gehört, hier hat jetzt der Chefsoziologe Andreas Popp seine persönlichen Beobachtungen. Nein, du hast ja recht. Ich versuche ja bei all dem, was wir hier so erleben und was jeder von uns und euch wegstecken muss, verarbeiten muss, nach dem Motto, rüstet euch und erschrecket, rüstet euch und erschrecket, dass man da auch ein bisschen Galgenhumor immer mal wieder hervorblitzen lässt. Und ich werde mal dieses Interview raussuchen, werde zumindest diese, es gab einen Zusammenschnitt von Habecks Aussagen aus diesem berühmten Taxi in der Nacht in Berlin. Und das war wirklich alles sehr merkwürdig. Also für alle die, die das noch nicht gesehen haben, werden wir das heute nach dem Podcast einstellen. Ich muss es erst mal suchen. Andreas, eine neue Meldung. Und diese Meldung hat veröffentlicht das Portal Report 24. Das ist nämlich eine Meldung, die wir derzeit im Mainstream vergeblich suchen. Jedenfalls ich. Ich habe es nicht gefunden. Und das ist eine ganz kleine Randmeldung in einem Magazin für Ärzte. Aber die Bedeutung ist brisant, denn wichtige Thrombosemedikamente werden in Deutschland gegen Ende 2022 bis weit in das nächste Jahr hinein schwer bis gar nicht mehr verfügbar sein. Das betrifft vor allem Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolie-Patienten, deren medizinische Versorgung somit nicht mehr gewährleistet ist. Der Grund wäre, wie es heißt, eine gesteigerte Nachfrage. Andreas, könnte es sein, ich meine, die Fälle von Schlaganfall, von Herzinfarkt, von Thrombosen, von Hirnblutungen und so weiter haben dramatisch zugenommen, seit geimpft wird. Und auch das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Wie würdest du denn das jetzt alles hier einordnen?
Naja, die Impfung hat natürlich nichts damit zu tun, denn Herr Lauterbach hat gesagt, es gibt keine Impfnebenwirkung, also kann es auch keine Thrombosen, keine Myokarditis oder sonstiges geben. Wir müssen also einen anderen Grund suchen. Vermutlich sind das Schwurbelgedanken, die uns depressiv machen und wir dadurch Herzinfarkte erleiden. Also mich würde es nicht wundern, wenn es irgendwann in diese Richtung auch noch wegargumentiert wird. Ja, wir haben übrigens schon vor 2 Jahren gesagt, und das soll jetzt nicht sagen, wir haben es ja schon gesagt, achtet darauf, dass ihr euch Medikamente an die Seite legt, die ihr braucht, die wichtig sind, vorsorgt, denn die Medikamente halten sich auch über das Verfallsdatum hinaus. Die meisten zumindest, das kann man nicht pauschalisieren, sonst sagt man mir gleich, wie könnt ihr solche Aussagen machen? Da muss man mal so ein bisschen genauer hingucken. Und ich glaube einfach, dass jetzt das Ganze in eine neue dramatische Phase eingeht. Denn die Grundstoffe für die Medikamente sind so weit durch die Globalisierung ausgelagert, vor allem in Richtung China. Und China und Europa sind in einem gewissen Spannungsfeld. Und wir sehen ja auch, USA und Europa sind in einem Spannungsfeld. Russland und Europa sind in einem Spannungsfeld. Interessanterweise sind sie, wenn man das mal durchargumentiert, alle irgendwie mit Europa in einer Spannung. Dort konzentriert sich momentan der Druck der Spannungen am meisten. Und genau deshalb sind das auch diejenigen, die darunter leiden werden jetzt. Und die Zusammenbrüche der Lieferketten, wie man es nennt, oder eben halt die Nichtauslieferung von Medikamenten, das wird noch ein großes Problem sein. Ich denke auch an die vielen Diabetespatienten, die Insulin brauchen. Und Insulin muss auch noch kühl gelagert werden. Deshalb ist es auch wichtig, wenn man zum Beispiel Insuline braucht, dass man einen intakten Kühlschrank hat. Wie ist das eigentlich, wenn dann der Strom ausfällt? Wird das Zeug dann irgendwann schlecht? Deshalb sind das auch so wichtige Dinge, dass man für eine Notstromversorgung notfalls gerade in diesen Fällen wirklich sorgt, dass gekühlte Medikamente eben halt auch wirklich gekühlt bleiben. Besonders dann, wenn es mal länger ausfällt.
Ja, ihr Lieben, und inzwischen habe ich dieses Video gefunden und bin dabei eigentlich auf etwas sehr Interessantes gestoßen, was euch auch interessieren könnte. Also man kann ja in unserem Telegram-Kanal selber sehr gut recherchieren, indem man oben auf die Lupe klickt. Ihr findet die Lupe auf dem Laptop mit dem Gesamtbild sofort vor, während ihr auf den Mobiltelefonen oben in den Kanal reinklicken müsst, wo die 3 Punkte sind und dort dann die Lupe findet. Aber ihr findet die Lupe. Und wenn ihr die Lupe anklickt und dann in die Suchleiste Robert Habeck eingibt, was ich gerade getan habe, um dieses Video zu finden, da bin ich, also das Video wurde veröffentlicht am 10. Januar 2022, ist also fast ein halbes Jahr her. Zwischen heute und dem 10. Januar gibt es, wenn man den Namen Robert Habeck eingibt, eine ganze Menge von Meldungen. Und da seht ihr mal, wenn ihr da mal euch ein bisschen Zeit nehmt und durchscrollt, wie er fast hellsichtig all diese Krisen hier angekündigt hat. Ohne Not, ohne Grund. Da gab es offensichtlich noch gar keinen, aber er hat es alles vorausgesagt und man sieht, es wirkt, ich sag mal so, es wirkt wie eine Art Salamitaktik und normalerweise könnte man alleine über diesen Zeitraum, dieses halbe Jahr, ein ganzes Buch füllen.
Man merkt, und das glaube ich, dass das der Grund sein könnte, dass er darüber spricht und tief belastet ist psychologisch, weil er offenbar erst kurz vorher von dieser Agenda wirklich erfahren hat. Wir dürfen nicht vergessen, haben könnte. Denn es gibt, und ach, genau wichtig, haben könnte. Es gibt ja viele Politiker, gerade im regionalen Bereich, die voller Enthusiasmus etwas für die Menschen tun wollen. So etwas gibt es noch. Die Regionalpolitiker sind auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Aber die Regionalpolitiker haben nichts mehr zu sagen, weil die Subsidiarität, die eigentlich Bestandteil von Demokratien sein soll, abgeschafft wurde. Subsidiarität bedeutet, jeder Mensch sollte so viel Entscheidungsmöglichkeiten über sich haben, wie es irgend möglich ist. Und das, wo er es nicht kann, dann müssen übergeordnete Situationen greifen. Also der Bürgermeister von Walsrode hat mehr Macht als der Ministerpräsident von Niedersachsen. Der Ministerpräsident von Niedersachsen hat mehr Macht als ein Olaf Scholz. Ein Olaf Scholz hat mehr Macht als die EU und die hat mehr Macht als beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist die Subsidiarität, dass die kleinste Einheit am meisten Macht hat, über sich selbst Entscheidungen zu fällen. Weil ein Rostocker hat wesentlich mehr Ahnung über eine Werftenkrise, wenn sie dann kommt, als ein Sindelfinger zum Beispiel oder gar Straßburg. Deshalb ist es so wichtig, die Regionalprinzipien zu berücksichtigen, wenn vernünftige Entscheidungen zustande kommen sollen. So, und so kommen jetzt Politiker in diese Linie rein, wollen etwas für ihr Gebiet tun und dann steigen sie auf. Und mit dem Aufstieg erkennen sie immer mehr, dass sie, wenn sie erst in die Landesebene und dann in die Bundesebene und dann vielleicht sogar im EU-Parlament sind, dass die kleinsten Einheiten überhaupt keine Rolle spielen und dass immer klarer wird, wie diese diktatorische Hierarchie eigentlich funktioniert und immer mehr erkennt man auch, wo sie herkommt. Und ich hatte das Gefühl, dieses Interview, welches dort im Taxi der Robert Habeck gemacht hat, könnte darauf zurückzuführen sein, dass er vielleicht eine Tür in seinen Erfahrungsschatz, in seinem Intellekt aufmachen musste und war erschrocken, was da eigentlich hinter ist, was er vielleicht gar nicht einordnen konnte. Und das kann natürlich auch zu einem psychischen Fiasko führen, zumindest für eine gewisse Zeit und dann auch zu einem solchen Interview, wenn das mal aus dem Ruder läuft.
Ja, also es ist einfach spannend, die Dinge nicht nur immer tagesaktuell zu betrachten, sondern im großen Überblick, im Weitblick. Und hin und wieder versuchen wir das auch für euch hier vorzunehmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass viele das inzwischen selber schon tun. Ich möchte noch mal auf diese Thrombosemedikamente zurückkommen. Hier heißt es in dem Artikel, woran kann es wohl liegen? Kann jeder selber mal drüber nachdenken. Jedenfalls wird dies von arzneitelegramm.de als Begründung dafür genannt, dass die Versorgung mit den wichtigen Thrombosemedikamenten Alteplase, was auch Aktilise heißt, und Tenecteplase, was Metalyse bedeutet, knapp wird. Und für Aktilyse wird Ende 2022 und für Metalyse spätestens im Juli 2023 mit einem Komplett-Lieferstopp gerechnet. Für wie lange, das ist nicht bekannt gegeben worden. Und es heißt hier weiter, Aktilyse gilt in der Intensivmedizin als das erste Mittel der Wahl bei Herzinfarkt und Schlaganfall. Sachkundige sprechen von einer drohenden Katastrophe in der Gesundheitsversorgung, und zwar einer echten im Vergleich zur behaupteten Katastrophe der vergangenen Jahre. Und dann schreibt das Portal, wir haben den vollständigen Infobrief von Böhringer Ingelheim auf der gelben Liste gefunden. Die ist auch verlinkt. Also dieser Beitrag ist auch heute bei uns schon eingestellt gewesen. Ihr findet das. Und dabei zeigt sich, dass noch ein drittes Medikament, Actilise, Catflo, betroffen ist. Hier wurde die Produktion mit sofortiger Wirkung bereits eingestellt, um die Rohstoffe zur Verfügung zu haben für Actilise. Und bei Metalyse möchte der Hersteller die Haltbarkeit jetzt von 24 auf 36 Monate erhöhen lassen. Eine diesbezügliche Anfrage wurde bereits bei der EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, eingereicht. Und die Produktzusammensetzung wird dementsprechend geändert. Und bei allen betroffenen Medikamenten wird dazu aufgerufen, sorgsam mit den Beständen umzugehen und Vergeudung zu vermeiden. Also es klingt wie ein Lieferengpass, weil aber so viel davon benötigt wird. Kein Wunder bei all den Meldungen, die wir lesen, wenn jemand mit Schlaganfall oder Herzinfarkt zusammenbricht. Es heißt hier noch weiter, wenig hilfreich ist auch der Umstand, dass der Hersteller als Alternative zur Actilise auf das Medikament Metalyse verweist, als Alternative zu Metalyse auf Actilise. Das muss man sich in dieser Situation erst einmal trauen. Ansonsten gibt es laut Hersteller am Markt keine zugelassenen Ersatzmedikamente. Und jetzt kommt noch ein Vorschlag. Statt Medikamente sollen die Krankenhäuser für die Thrombosetherapie bei akutem Herzinfarkt, Schlaganfall oder Lungenembolie auf mechanische Behandlungen umstellen. Chirurgische Embolektomie oder perkutane Katheterbehandlung, mechanische Thrombektomie im Falle eines Herzinfarkts mit dauernder ST-Streckenhebung oder frischem Linksschenkelblock käme sonst Metalyse zum Einsatz. In Zukunft wird also die mechanische Intervention perkutane transluminale Koronarangioplastie empfohlen. Was natürlich nicht dazu gesagt wird, ist, dass gewiss nicht alle Krankenhäuser auf diese mechanisch-handwerklichen Eingriffe vorbereitet sind.
Und vielleicht auch gar nicht mehr beherrschend, weil das gar nicht mehr wirklich jetzt noch üblich ist, das so zu machen. Denn das sollte ja auch immer Erfahrungswerte sollten dabei sein, dass da ein Arzt nicht in den Gefäßen irgendwo mit irgendwelchen Dingern da rumstochert, sondern dass er das vielleicht auch richtig kann mit den entsprechenden Erfahrungen. Was wir hier beschrieben bekommen, ist nichts anderes als eine medikamentöse Triage. Was ist eine Triage? Eine Triage ist die Entscheidung zum Beispiel bei großen Notfällen, Katastrophen, wo Ärzte kommen, 5 Ärzte und es sind mehrere tausend Verletzte. Und jetzt muss man beispielsweise entscheiden, wen behandle ich zuerst. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf einen einstelle und behandle den, bedeutet das, dass ein anderer gerade stirbt, der vielleicht nicht sterben müsste, wenn ich ihn jetzt sofort genommen hätte als Arzt. Das ist eine unglaublich schwere Gewissensentscheidung. Und mich erinnert das momentan auch mit diesen Medikamenten, dass man jetzt überlegt, wofür nimmt man die Rohstoffe, die man braucht, die Grundstoffe für die Medikamente und versucht jetzt nach Wichtigkeit einzuordnen. Das heißt, ganz wichtige Patienten, die mehr vom Tod bedroht sind, die bekommen jetzt die Rohstoffe für deren speziellen Fall als medikamentöse Behandlung, während andere Fälle, die auch tödlich verlaufen können, aber nicht ganz so tödlich sind, die bekommen dann eben halt diese Medikamente nicht mehr. Und das bedeutet, dass viele von denen dann sterben müssen. Und das ist eine Triage, denn es gibt genügend Rohstoffe, es gibt genügend Fabriken, es gibt genügend Reaktoren, diese Pillen und was es alles gibt, herzustellen, die sind halt da. Aber aufgrund dieser Fehlpolitik, dieser gesamten, ich sag mal, aus dem Ruder gelaufenen Infrastruktur des Welthandels in Verbindung mit all diesen verschiedenen Baustellen, die wir haben, die man gar nicht mehr aufzählen kann, weil es so viele sind, das ist genau das, was dahinter steht. Und das muss man sich vor Augen führen, eigentlich mal, in welcher politischen Lage sind wir. Und wenn die Menschen dann sagen, ich vertraue auf die da oben, dann braucht es schon wirklich einen großen Glauben, der dahinter steht.
Glauben heißt ja auch nicht wissen und niemand weiß, wie diese Geschichte hier ausgeht. Aber eins ist klar, es ist ja vorbestimmt, vorprogrammiert, dass an vielen Ecken und Enden ein Zusammenbruch kommen muss. Aber jeder kann sich selber stabilisieren, um gut durch diese Zeit, die einem nun nicht gerade nur Vertrauen schenkt, durchzukommen. Denn von irdischer Seite wird es schwer, da noch Vertrauen zu schöpfen, sondern das können wir natürlich in der Verbindung mit der Natur und mit dem Himmel nach oben in einem Gebet und nicht nur einem und in einer dauernden Bereitschaft, uns selber eben auch zum Besseren zu transformieren, also auch unseren morphogenetischen Beitrag zu leisten, damit es auch bald wieder durch ist, diese Strecke.
Und deshalb sehen wir auch einen großen Sinn darin, unseren entsprechenden Kongress 2022 jetzt ins Leben gerufen zu haben, weil in der Politik ich versäumt habe, dass die Menschen darauf hingewiesen wurden, wie sollten sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten verhalten, nämlich gesund durchs Chaos zu kommen, durch Bewegung, durch Luft, durch die ganz normalen Dinge, die es gibt, aber eben halt auch viele Geheimnisse, beispielsweise, was uns die Natur eben schafft, was du vorhin erzählt hattest mit den Brennnesseln oder mit den Löwenzahnwurzeln zum Beispiel. Das sind alles ganz wichtige Dinge. Und wenn wir wissen, ich hätte das nie gedacht für mich zum Beispiel, dass ich da mal so drauf abfahre, um das mal ganz deutlich zu sagen. Weil ich war auch jemand, der gesagt hatte, okay, die Medikamente aus irgendeiner Pharmaindustrie, die sind natürlich dann hochwertig, die sind geprüft, die sind gecheckt, die haben ihre Wirkung auch bewiesen. Und ich habe dieses Vertrauen in diesen Kräutern, die da draußen so wachsen, ehrlich gesagt gar nicht gehabt, bis ich irgendwie mir klar gemacht habe, dass die ganzen Medikamente der Natur sowieso versucht werden nachzuempfinden und damit mehr oder weniger Kopien sind. Und Kopien sind eigentlich immer schlechter als das Original. Und heute bin ich ganz begeistert davon, wenn ich zum Beispiel Hildegard von Bingen, zum Beispiel die Pilogal nehme, wenn ich ab und zu mal habe, wenn ich mich aufrege, so leichte Herzstress, also ein starkes Herzklopfen, weil mich das wirklich aufregt. Und dann nehme ich mir einfach 2-3 Pilogal, lass sie runtergehen und schon geht es mir wieder gut.
Das ist Galgant. Galgant heißt diese alte Wurzel aus Asien, die übrigens zur Gruppe der Ingwerwurzeln gehört, aber eine völlig andere Heilwirkung hat. Oh gut, ich verrate jetzt mal einen Namen aus dem Kongress. Das ist Wichard Strelow, der große Hildegard-Pionier, der Hildegard mitentdeckt hat mit Gottfried Herzger zusammen. Hildegard von Bingen, ja. Unsere Leute wissen doch, was gemeint ist mit Hildegard, mit unserem Hildchen.
Also meine Leute wissen das nicht alle.
Ach so, ja, okay, Entschuldigung. Entschuldigung bitte an die Leute von Andreas, die das nicht wissen, die finanz- und materialistisch und irdisch orientierten. Nein, und Dr. Wichard Strelow, der eigentlich studierter Chemiker ist, der vor vielen Jahren, also der ist nicht mehr der Jüngste, aber fit wie ein Turnschuh. Und der hat über den Galgant einiges zu sagen, wo der wirkt. Und er sagt eben, bei den drei SCHs, die mit dem Herzen zu tun haben, Herzschwäche, Herzschwindel, Herzschmerz, sofort, wie du es gerade gesagt hast, 2-3 von diesen Tabs, wir stellen das auch immer wieder ein hier, einwerfen. Ich habe Galgant immer in der Tasche dabei seit vielen Jahren, weil man immer wieder damit helfen kann, um eine brenzlige Situation, eine gesundheitliche, zu normalisieren und diesen Druck aus der Brust wieder rauszubekommen. Und Strelow geht sogar noch viel weiter mit dem Galgant. Er sagt, es ist ja nach wie vor eins der unentdecktesten Mittel der Natur. Es wird ja kaum auch heutzutage irgendwo über den Galgant gesprochen. Es sind so Insider, die darüber ein bisschen mehr Bescheid wissen. Und er sagt, gerade auch bei Covid, gerade bei dem, was eben sich so ansammelt im Körper und was eigentlich auch raus muss, auch er empfiehlt Galgant eben für Nach-Covid-Behandlungen. Und er spricht eben auch über Geimpfte, die also die Spritze bekommen und eben auch, wie das auch andere Experten tun, empfiehlt, durchaus nicht aufzugeben, sondern auszuleiten. Ihr kennt bestimmt in eurem Umfeld inzwischen alle Menschen, die durch die Spritze gesundheitlich unter Druck geraten sind. Und wenn ihr in diesem Kongress seid und diese Empfehlungen hört, da ist eine wertvoller als die andere, dann gibt es eben auch für die Gespritzten durchaus eine Menge zu tun, aber durchaus auch Licht am Horizont, dass die Beschwerden, ich kann nicht sagen oder man kann nicht sagen, beendet werden, aber gemildert werden können.
Ich finde das schön, wenn du von deiner Tasche sprichst, wo die Galgant-Tabs dann drin sind. Das erinnert mich mehr an einen Werkzeugkasten. Und wenn wir unterwegs sind mit einem Auto, ist hier nämlich nicht nur Galgant drin. Das muss ich hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sondern das ist mehr oder weniger ein Kräutertransport. Also wenn ihr beispielsweise in die Stadt geht irgendwo und ihr seht dann so die eilige Pharma, diese Fahrzeuge, die da rumfahren, diese kleinen Fahrzeuge, so komme ich mir vor. Bloß wir haben daneben halt unsere eigenen Medikamente und Kräuter im Auto. Es ist wirklich schön. Nein, ich bin wirklich dankbar dafür, denn wenn es wirklich mal mir nicht gut geht, auch beispielsweise bei so einem leichten grippalen Anfall oder sonst irgendwie so etwas, dann brauche ich nur Eva fragen und schon geht der Werkzeugkasten aus und auf und irgendein großartiges Teil kommt dann raus. Entweder ich knabber an irgendeinem Blatt, nehme irgendein Pulver oder irgendeine Flüssigkeit oder eine Tabs. Also es ist wirklich witzig, aber ich vertraue dir ja hundertprozentig, dass ich da alles in dieses Loch unter meiner Nase reinstecke, was du mir da so vor die Hand hältst und dann machen das. Und dann geht es mir auch gleich besser.
Es stimmt wirklich. Die Dinge helfen, da gibt es überhaupt keine Frage. Und Andreas ist auch ein geduldiger Patient, aber er ist auch fit. Sitzt hier fit und lustig und munter und hat auch allen Grund dazu. So, Andreas, jetzt wollen wir uns den Themen zuwenden, die auf Deutschland, auf die Bürger, auf die Industrie zukommen. Denn es wird die zweite Stufe ausgerufen werden des Energienotfallplans. Begründung wegen russischer Lieferausfälle. Wir haben es vor einigen Wochen hier schon berichtet. Chef der Bundesnetzagentur ist Klaus Müller. Der hat sozusagen die Energieverwaltung inne. Und der hatte damals schon vor einigen Wochen angekündigt, ja, es gibt also diese drei Stufen des Notfallplans und hat damals die erste ausgerufen. Jetzt in diesen Tagen wird Stufe 2 ausgerufen. Das bereitet die Bundesregierung vor. Und die Welt hat das heute in ihrer Ausgabe geschrieben, unter Berufung auf Informationen aus Kreisen der Energiewirtschaft. Diese zweite Stufe der Notverordnung könnte Erdgas für alle Verbraucher unmittelbar und erheblich verteuern. Laut diesem Weltbericht hat der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Patrick Greichen, die Energiewirtschaft am vergangenen Montag auf diesen Schritt vorbereitet. Die Versorger sollten davon ausgehen, dass die Ausrufung der Alarmstufe innerhalb von 5 bis 10 Tagen erfolgt. Das wurde auch von mehreren Personen bestätigt, sagt die Welt. Also die schreiben sowas nicht, wenn sie solche Informationen nicht wasserdicht gemacht hätten. Und Greichen hat mit dieser Ankündigung die 55 Mitglieder des Vorstands des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft adressiert. Das Ministerium wollte den Sachverhalt auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Und was heißt das denn, wenn die zweite Alarmstufe ausgerufen wird? Im Moment hält man sich bedeckt. Also wie ich mich erinnere, ich habe vorhin die Meldung gesucht von vor ein paar Wochen, habe sie aber noch nicht gefunden. Vielleicht gelingt es mir gleich noch. Wie ich es in Erinnerung habe, heißt es, dass die Stufe 2, Andreas, die Industriebetriebe, also die besonders intensiv Gas verbrauchenden, energieintensiv, du sagst es so mit einer Leichtigkeit, wie ich das gerade nicht geschafft hätte. Mach du weiter.
Ja, so ist es halt. Also nein, es ist wirklich das Interessante bei dieser zweiten Notfallstufe, dass wir keine klaren Strukturen erkennen können, wie man sich vorstellt, diese Notfallstufe wieder herunterzufahren und das Problem zu lösen. Was mir fehlt, ist jetzt, außer dass wir jetzt in Panik gesetzt werden sollen, nach dem Motto, Motto, es wird kalt, die Menschen frieren, Medikamente gibt es jetzt bald auch nicht mehr. Also Hunger ist sowieso mittlerweile vorprogrammiert, weil die gesamte Lebensmittelsituation ja auch mehr oder weniger in Schutt und Asche liegt. Und man fragt sich jetzt, wie soll das Problem jetzt eigentlich gelöst werden? Denn wir stellen fest, Russland hat Gas, Russland hat Getreiderekordernten und damit könnten alle warm werden, alle könnten was zu essen haben. Ich weiß, das wird nicht gemocht, weil man irgendwie aus einer Prinzipienreiterei einfach sagt, lieber soll das Volk hungern und soll frieren und soll keine Medikamente bekommen, aber auf gar keinen Fall einen Schritt jetzt auf den bösen Putin zu. Ich frage mich, worüber reden wir hier eigentlich? Man muss jetzt versuchen, in die Diskussion zu kommen. Sehe ich mir aber die Überschriften in den großen Mainstream-Medien an, dann haben wir auf der einen Seite nur Drohungen vor Chaos und vor Untergang und auf der anderen Seite nur ein Bashing eines bösen, bösen Russlands, während alle anderen die Guten sind. Ich meine, eins und eins ist immer noch zwei.
Das hast du sehr klug festgestellt gerade, Andreas. Und ich habe die Meldung gefunden mit meiner kleinen Lupe wieder. Ich hatte sie in meinen Unterlagen gesucht, aber ich habe sie gefunden bei Eva Herrmann im Kanal mit der Lupe. Also, das ist eine Meldung vom 17. Mai. Gute 4 Wochen ist es her. Da hat die Lebensmittelzeitung unter anderem diese Gasnotlage beschrieben und wie dieser Notfallplan aussehen würde, sollten die Gaslieferungen aus Russland ausbleiben. Und das hat Herr Müller in einem Interview erklärt, welche Gewerbebetriebe dann betroffen wären. Unter ihnen sind, bitte auch ein bisschen fester anschnallen, die Großabnehmer aus der Lebensmittelindustrie und dem Handel. Da heißt es, Haushalte dürfen demnach auch im Fall eines russischen Gaslieferstopps darauf vertrauen, zunächst weiter mit Gas versorgt zu werden. Das war übrigens vor 4 Wochen. Das hat Herr Habeck inzwischen schon in Frage gestellt. Das wäre aber der Plan der Behörde. Zu den sogenannten geschützten Kunden würden neben Feuerwehr, Krankenhäusern, der Polizei, Schulen, Kitas, Gefängnissen oder der Bundeswehr auch die Privathaushalte gehören. Auch das ist inzwischen schon so langsam von Herrn Habeck aufgeweicht worden. Ja, und dann heißt es, geschützt seien alle Gewerbebetriebe mit bis zu 1,5 Millionen Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr, darunter Bäckereien oder Supermärkte. Hingegen müssten sich Freizeiteinrichtungen als erstes auf Abschaltungen einstellen. Das passiert ja auch schon im Rahmen der Stufe 1, die ja schon ausgerufen wurde. Also Schwimm- und Spaßbäder. Wenn es zur Notlage kommt, sagt Klaus Müller, ist es einleuchtend, zunächst im Freizeitbereich einzugreifen, bevor wir Industriebetriebe reduzieren oder abschalten. Im Fall von Großverbrauchern aus der Industrie richten sich die Abwägungen nach 6 Kriterien, mit denen wir uns den Abschaltungen nähern. Dazu gehörten die Dringlichkeit der Maßnahme und die Größe des Unternehmens. Ein Großteil des gesamten industriellen Gasverbrauchs in Deutschland entfalle auf Großverbraucher mit einem Verbrauch von mehr als 10 Megawattstunden pro Woche. Das sollen etwa 2500 Betriebe in Deutschland sein. Ein weiterer Aspekt seien die Vorlaufzeiten. Einige Firmen brauchten mehr Zeit, um geordnet herunterzufahren. Außerdem gehe es um die volks- und betriebswirtschaftlichen Schäden. Wörtlich, in der Keramikindustrie etwa erstarren die Produktionsanlagen und gehen kaputt, wenn das Gas fehlt. Wir berücksichtigen auch die Kosten und die Dauer für die Wiederinbetriebnahme. Ein wichtiges Kriterium sei schließlich die Bedeutung der Versorgung für die Allgemeinheit. Das spiele zum Beispiel bei Lebensmitteln oder Medikamenten eine Rolle. Und es sei aber nicht möglich, leider heißt es hier, die Kriterien in eine eindeutige Reihenfolge zu bringen. Es gilt, bei geringstmöglichem Schaden, die in der konkreten Situation schnellstmögliche Lösung zu finden. Und das werde nicht einfach. Wörtlicher Abschluss von Herrn Müller. Wir müssen uns klar werden, dass die Gasmangellage eine echte Krise ist. Das Leben ist dann nicht mehr fröhlich und locker. Und deshalb bin ich sicher, dass solche Eingriffe auf Verständnis stoßen würden.
Klaus Müller ist ein Grüner, Habeck ist ein Grüner und wir wissen, wie die große Agenda ausgesehen hat schon im Wahlkampf, nämlich Klima, Klima, Klima. So, und was wir hier erleben ist jetzt nach dem Motto, wir machen alles, damit es nicht so schlimm kommt, versuchen wir doch mal einfach einen Gang höher zu schalten und zu überlegen, diese Gaskrise, die wir haben, die Ölkrise, die wir haben, die kommt doch sowas von gelegen. Wir dürfen uns den Kopf nicht verwirren lassen, weil das dient doch genau der Deindustrialisierung, was in der Agenda der Grünen Partei stand und steht und was sich auch die Ampelkoalition auf die Fahnen geschrieben hat. Das, was hier läuft, läuft doch wirklich ganz klar strategisch sauber durch. Was Besseres, als dass beispielsweise Russland das Gas nicht liefern kann, und zwar aufgrund der Tatsache, dass Gasturbinen gerade durch ein Handelsembargo zwischen Kanada und Russland nicht rübergeschickt werden nach Russland und damit der Partner Deutschland, nämlich Deutschland und Kanada sind ja sehr stark miteinander politisch verbunden, und dass dieser Transport natürlich dazu führt, dass Deutschland kein Gas bekommt. Jetzt fragt man sich, kann es sein, dass da ein größeres Spiel im Gang ist, wenn beispielsweise westliche Sanktionsländer dafür sorgen und verantwortlich sind mit, dass Deutschland kein Gas bekommt und Deutschland im Gegenzug dazu sagt, wir müssen jetzt irgendwie deindustrialisieren und dann eben halt die Arbeitsplätze abschaffen und so weiter und so fort. Und jeder weiß, wenn das Gas dann wieder da ist, sind die Betriebe nicht wieder aufbaubar. Die sind dann pleite. Die Unternehmen, die abgeschaltet werden, werden nicht wieder angeschaltet. Zumindest nicht der größte Teil. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Man erkennt hier aus meiner Sicht, meiner Meinung nach, den großen Plan der Deindustrialisierung. Und wenn ich Herrn Klaus Müller sehe, der mit seiner grünen Agenda und mit dieser ganzen Strategie, die dahinter steht, jetzt sich hinstellt und sagt, wir werden alles versuchen, dass es den Leuten gut geht und es tut uns leid, wir können es einfach nicht verhindern, dann glaube ich ihm das schlicht und ergreifend nicht. Genauso wie ich Herrn Habeck auch nicht mehr glaube.
Uiuiui, du bist aber, das ist jetzt schon regierungskritisch und da ist die Frau Faeser als Innenministerin gar nicht amüsiert. Die macht jetzt gerade Gesetze, wenn jemand regierungsuntreu wird oder die Regierung kritisiert, also ein bisschen so wie in China eben auch. Gefängnis hat sie, glaube ich, noch nicht vorgesehen, aber es kommen ein paar Strafen.
Nun bin ich zum Glück Kanadier und darf dann zumindest mal meine Meinung zu bestimmten Politikern. Die Regierung würde ich natürlich insgesamt niemals anzweifeln, weil die sind natürlich gut unter Herrn Scholz.
Sakrosankt sozusagen. Also nein, ich sag auch immer Superminister, dein Lieblingsminister, also ich glaube, wir lassen uns da wenig zu Schulden kommen.
Genau, aber eine minimale Kritik muss schon mal erlaubt sein.
Ich denke, da sind die Herrschaften auch großzügig, weil sie sind ja auf jeden Fall sehr offen und nach allen Seiten auch kritikfähig.
Ja, natürlich, wir leben ja in einer Demokratie, wo Meinungsfreiheit erlaubt ist.
Es ist die beste Demokratie aller Zeiten derzeit.
Ich bin davon überzeugt.
Ich auch. Ja, und ich möchte hier ganz kurz euch noch ein paar Informationen sagen aus diesem Weltartikel. Die Notfallstufe unterscheidet sich laut Notfallplan wesentlich von der Frühwarn- und Alarmstufe. In diesem Fall ist dann auch vorgesehen, dass nicht marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen, um insbesondere die Gasversorgung geschützter Kunden sicherzustellen. Das heißt nämlich dann, dass der Staat in den Markt eingreift. Das ist ja dann der Herr Müller, oder?
Das ist dann die Staatswirtschaft. Wir nannten das früher auch Planwirtschaft und das wird gerade gemacht. Das ist die Vereinigten Staaten von Europa, also quasi eine Art neue Sowjetunion.
Ja, die wollen halt diese Klimaziele durchsetzen und ja, genau. Und Herr Scholz, also dein Lieblingskanzler, bester Kanzler aller Zeiten, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, ohne aufzufallen. Der war ja auf dem Tag der deutschen Industrie und hat da eine Rede gehalten und hat die Bosse, die da alle zugegen waren und die übrigens verhalten waren mit dem Applaus, was den Kanzler angeht. Ich glaube, so richtig konnte er sie noch nicht überzeugen über die neuen Pläne. Auf jeden Fall hat Olaf Scholz die deutsche Industrie auf eine Transformation eingeschworen und hat eben auch bekräftigt, die Energiewende vorantreiben zu wollen. Es ist übrigens die Energiewende, die im EU-Parlament zunächst mal gescheitert ist. Und Frau von der Leyen ist ja mit diesem Ding Ich gehe da vielleicht gerade mal rein. Ich habe mir das nämlich rauskopiert. Darüber hatten wir in der letzten Woche gesprochen. Und da hieß es ja, dass, warte mal, genau, bei der Abstimmung im Europäischen Parlament das zentrale Element des EU-Klimaschutzplans Fit for 55 überraschend gescheitert war. Die Abgeordneten konnten sich nicht auf eine gemeinsame Position für die Reform des europäischen Handels mit Verschmutzungsrechten einigen. Und daraufhin wurde die Abstimmung über zwei weitere Klimaschutzvorhaben abgesagt. Und man muss jetzt für die betroffenen Gesetzesvorhaben neue mehrheitsfähige Positionen befinden. Es geht um die Verschärfung des Emissionshandels, auch die Pläne Autofahrer, Mieter, Immobilienbesitzer für den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen bezahlen zu lassen, die geplante CO2-Abgabe an den EU-Außengrenzen, die europäische Unternehmen vor Konkurrenz aus Übersee schützen soll, die schmutziger und dadurch billiger produziert als EU-Unternehmen, wird ebenfalls neu verhandelt, haben sie nicht durchbekommen. Auch ein 72 Milliarden Euro schwerer Klimasozialfonds, der Geld an Mitgliedstaaten überweisen soll, damit sie ihre Bürger unterstützen können, wenn die Energiepreise steigen, ist auch abgeschmettert worden. Die Kohlendioxid-Grenzausgleichsabstimmung auch, Sozialfonds und so weiter. Das heißt, in der EU ist durch die Blockade vorwiegend übrigens osteuropäischer Länder, EU-Länder, ist das Ganze abgeschmettert worden. Aber Herr Scholz hat also vor den Industriebossen nun gesagt, Energiewende wird vorangetrieben und es sei alles im überragenden öffentlichen Interesse, wenn man diese Energiewende jetzt vorantreibe. Und das diene ja schließlich auch der öffentlichen Sicherheit, denn die mache Deutschland schrittweise unabhängig von fossilen Energieträgern und schwankenden Preisen. Er hat nicht gesprochen von den vielen Jahren, in denen das eventuell irgendwann mal möglich sein wird. Er spricht davon, dass das dann die Planungssicherheit für die Industrie ist. Andreas, man kann natürlich verstehen, dass auch die Industriebosse sehr verhalten waren, denn es geht ihnen, wie wir gerade mit diesem Notfallplan, der jetzt dann auch Stufe 2 wird ja jetzt dann veröffentlicht und verkündet, es geht denen ans Leder.
Bei dem, was da momentan überall fabriziert wird und auch erklärt wird und prognostiziert wird und entschieden wird, da muss man sich fragen, wie ist eigentlich die Prognose der handelnden Personen, wie sich die Bevölkerungsentwicklung in Europa in Zukunft entwickeln wird? Denn bei all dem, was da gerade an Maßnahmen gemacht wird, bedeutet das, dass die Wirtschaft komplett, die Ökonomie komplett. Und die Wirtschaft hat ja auch die Aufgabe, Bedürfnisse zu befriedigen. Dafür ist die Wirtschaft nämlich da. Das sind Wirte und die schaffen nämlich Mehrwert, damit andere Menschen, die irgendwelche Dinge brauchen, dass sie dann eben halt bekommen. Arbeitsteilig wird das eben gemacht. So, bei dem, was hier läuft, ist ja nur noch ein Bruchteil des Volkes überhaupt noch belieferbar. Das heißt, nur noch ein Bruchteil des Volkes kann nur noch ernährt werden, ein Bruchteil medizinisch behandelt werden und so weiter. Und ich frage mich, wie ist eigentlich die Prognose der Stückzahl der Bevölkerung? Also wenn wir uns jetzt angucken, beispielsweise, dass die Wirtschaft so runtergefahren wird, dann macht es natürlich auch einen gewissen Sinn zu sagen, okay, wie viele Menschen würden das überhaupt noch dann schaffen, die damit leben könnten dann? Und dann könnten wir natürlich vielleicht einen einstelligen prozentualen Teil der heute in Deutschland Lebenden überhaupt noch schaffen. Was ist eigentlich das wirkliche Ziel dahinter?
Und ich will euch noch sagen, was Herr Scholz noch gesagt hat. Er setzte einen Abbau von Bürokratie für die Wirtschaft in Aussicht und sagt, wir haben jetzt keine Zeit mehr, um Dinge auf die lange Bank zu schieben. Wörtlich, 2022 wird ein Jahr der Entscheidungen. Die Bundesregierung werde bis zum Jahresende Beschlüsse fassen, die es erlaubten, Planungsverfahren drastisch zu verkürzen. Auch Genehmigungsverfahren sollten demnach deutlich beschleunigt werden. Man ahnt, in welchen Bereichen. Er hat noch etwas gesagt, dass diese Zeitenwende, er spricht ja die ganze Zeit, also erstmal von 2022 als dem Jahr der Transformation, also das ist ja das Wording auch von deinem Lieblingsmilliardär Klaus Schwab. Und er sagt, die Zeitenwende hat viele Facetten. Er wolle also jetzt den globalen Rahmen schaffen für den Klimaschutz und begründet eben auch seine ganzen Schritte mit dem Ziel Klimaneutralität und hat jetzt angekündigt, die Gründung eines internationalen Klimaclubs. Es ist erstaunlich, dass er das macht, Andreas, wenn die EU sagt, wir bekommen hier unsere ganzen Klimaziele gar nicht durch. Scholz kündigt die Gründung eines internationalen Klimaclubs an mit dem Ziel Klimaneutralität. Und darüber möchte er bei G7, das beginnt ja jetzt auch bald, auf Schloss Elmau, verhandeln mit Indien und mit Indonesien. Also eigentlich so auch die Partnerländer von Putin. Und Scholz sagt wörtlich, ohne diese Länder werden wir kein einziges Problem noch erfolgreich lösen. Was steckt denn in dieser Information drin?
Einer dieser Vorstandsmitglieder der SPD, und zu denen gehört ja auch Olaf Scholz, ist ja der Lars Klingbeil, der aus meiner alten Heimat aus Soltau irgendwann mal stammte. Und der hat gerade einen Vortrag darüber gehalten und ausgesagt, dass Deutschland sich wieder der Führungsrolle in Europa bewusst werden muss. Die Führungsrolle Deutschlands in Europa. Man halte sich fest, vor nicht allzu langer Zeit ist das Ganze unterstützt worden durch Olaf Scholz, der gesagt hat, wir können uns nicht immer weiter drangsalieren, indem man uns auf den Zweiten Weltkrieg zurückfährt und an der Stelle wir immer ganz still und leise sein müssen. Wir müssen unser Selbstbewusstsein wieder entdecken. Und dann sehe ich beispielsweise, dass in der Taz, einer ultralinken Zeitung, ein Beiblatt drin steht von einer russischen Journalistin, die beschreibt, dass Stalin der eigentliche Urheber des Zweiten Weltkrieges war, weil der ja schon vor Hitler den Zweiten Weltkrieg eingeleitet hatte. Da gab es den Hitler noch gar nicht. Das würde ich mal sagen, wäre noch vor einem Jahr eine Revision der Geschichte und als ultrarechts bezeichnet worden. Und ich wundere mich darüber, wie diese Parolen aus einem rechten Milieu hier dramatische Entwicklungen wahrnehmen, genauso wenig wie man über das rechte Milieu beispielsweise in der Ukraine berichtet und in den politischen Ebenen mit den ganzen entsprechenden großen Figuren, die man dort auch anbetet, die aus dem Nazi-Milieu gekommen sind. Und ich wundere mich hier, in welche Richtung kippt hier gerade Europa? Und jetzt kommt dieser neue Kipppunkt, der sich jetzt auf die Klimasituation konzentriert. Und Germany is our problem hieß ja eins der großen Bücher von Henry Morgenthau Jr. Anfang der 40er Jahre, wo es darum geht, Deutschland mehr oder weniger so zu eliminieren mit der entsprechenden Schlüsselindustrie. Und genau das findet jetzt statt, aber unter der Argumentation, wir müssen eine Führungsrolle spielen. Man muss doch einfach mal die Augen aufmachen und versuchen zu erkennen.
Die FAZ meldet gerade, das kommt hier gerade an bei uns, dass Robert Habeck die zweite Stufe im Notfallplan Gas am 8. Juli ausrufen könnte. Dann wird die Energie für Verbraucher noch teurer werden. Es gibt Dementi, dass das gar nicht stimmt und so. Aber es könnte sein, dass das in diese Richtung geht. Die Meldung ist auch schon eingestellt bei uns. Die könnt ihr im Einzelnen nachlesen. Andreas, eins ist sicher wie es Amen in der Kirche. Es wird kalt im Winter. Es wird schwierig werden, die Menschen mit Strom zu versorgen. Es wird Stromausfälle geben, es wird Glättungen geben, das heißt Aufforderungen, dass gewisse Geräte über den Tag nicht eingeschaltet werden dürfen. Wir oder du vor allem sprichst immer wieder über eine Selbstversorgung, was Strom angeht, ein Aggregat oder diesen EcoFlow. Gestern hat mir eine Frau geschrieben, die hat gesagt, sie sei alleinstehend, hätte sich den EcoFlow gekauft, weiß aber überhaupt nicht, wie man das Ding anschließt. Sie hat einen netten Nachbarn, der auch rübergekommen sei, aber auch so ein bisschen ratlos wäre, weil er sowas noch nie gemacht hätte. Was kann man denn tun, um solchen Menschen weiterzuhelfen?
Ja, Also ich würde mal sagen, wir haben ja nun unglaublich viele Zuhörer und ich weiß, dass ich von vielen schon Schreiben bekommen habe, dass sie ganz glücklich sind, indem sie sich ein Notstromaggregat irgendwo gekauft haben, unter anderem auch den EcoFlow oder auch beispielsweise diesen Motor mit dem Hyundai. Das ist ja auch interessant. Auch das ist ja wichtig, dass man das versteht, wie so etwas geht. Da müssen ja zum Beispiel bei einem Motor dann Filter eingebaut werden, Öl reingekippt werden. Wie macht man das? Vielleicht wäre das mal eine Idee, dass der eine oder andere unserer Zuhörer uns einfach mal ein Video von sich selbst einsendet und einfach mal erklärt, wie er das aufgebaut hat, wie er das macht und welche Geräte er damit versorgt. Also quasi so ein bisschen Erfahrungen von unseren Zuhörern in Video festgehalten, mit der Maßgabe natürlich, dass wir es dann auch veröffentlichen können. Dass es bitte nicht zu lang ist natürlich, das ist ganz klar, aber dass man da so ein paar Eindrücke bekommt, um anderen darunter zu helfen, die eben halt Schwierigkeiten haben, das mit den Dingern umzugehen, wenn sie die auspacken.
Ja, nun wird nicht jeder gut finden, wenn er da mit dem Gesicht im Telegram-Kanal erscheint. Das muss man dann irgendwie ein bisschen anonym gestalten.
Das muss er ja auch gar nicht. Also ich meine, es soll ja nicht jetzt jeder einen Film drehen, um Himmels Willen. Aber für denjenigen, der sagt, ach Mensch, da hätte ich Lust zu, das mache ich, der kann das machen, ob sein Gesicht zu sehen ist oder nicht. Das hängt von seiner eigenen Kameraführung ab. Aber zum Beispiel wäre mal eine Maßgabe, nicht von uns, sondern von anderen, wie er einen Kasten aufmacht, das kommt ja in Paketen, und dann das Ding zusammenbaut, wie er da die Kabel reinsetzt. Da könnte er vielleicht auch Tipps geben den anderen, die vielleicht allein stehend sind und den technischen Sachverstand nicht haben.
Ja, genau. Also wer Lust dazu hat, wer das möchte oder vielleicht auch in Fotos, eine kleine Fotostrecke, auf jeden Fall, woraus ersichtlich wird, wie man sowas, es ist natürlich kein Hexenwerk, denke ich. Also du hast das auch relativ schnell geschafft, als unser hier ankam. Man wundert sich.
Ja, ich habe es geschafft. Nach langer, langer Arbeit habe ich es geschafft. Aber es war auch zum Glück eine wirkliche deutsch geschriebene Bedienungsanleitung drin und nicht in einem fließenden Hebräisch oder Chinesisch, wo ich dann davor stehe und wüsste nicht, wie man damit umgeht. Das ist schon ein großer Vorteil bei den Geräten.
Ja, also das als kleiner Hinweis, und wir haben die Dame aber auch noch weiter verwiesen, denn da gibt es ja auch einen Hersteller und da gibt es auch Webseiten und so weiter. Ja, Andreas, dein Lieblingsfinanzminister, der heißt Christian Lindner, der hat im ZDF gestern Abend sich geäußert und hat gesprochen von einer Gefahr für Deutschland, einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferkettenprobleme, aufgrund auch der Inflation. Das hat er im ZDF gesagt und wörtlich: Die Energiepreise steigen weiter, Russland dreht zunehmend den Hahn ab, und dann kam eben diese Warnung. Das heißt, nochmal, Deutschland steht in der Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise.
Ich bin wirklich erstaunt über Christian Lindner, der ja wirklich ökonomisch über einen gewissen Sachverstand verfügt, wie schnell er sich in die Systeme der Politik eingefügt haben musste. Das könnte natürlich der Hintergrund sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch der Mann nachts nicht gut schlafen kann, weil er viel zu viel versteht von den Dingen, die er dort erzählen muss, auch von den Hintergründen. Und man merkt, welche Eiertänze in seinem Inneren ablaufen. Zumindest glaube ich, das zu bemerken, weil er etwas anderes sagt, als er am liebsten sagen würde. Also in seiner Haut möchte ich auch nicht stecken, zumal er eventuell sein Karma maximal belastet im Augenblick. Wir kommen auf eine dramatische Situation zu, und die Art und Weise, wie das der amtierende Bundesfinanzminister ganz offen sagt, das ist eigentlich skandalträchtig für eine Regierung, die wirklich hier ganz klar eine Art Untergang prophezeit. Denn wenn einer spricht davon und sagt, die nächsten 5 Jahre, ich denke, im Jahre 2020 hat man uns erzählt, der Lockdown, wenige Monate, und zu Weihnachten 2020 sind wir wieder raus. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, Weihnachten 2020 sollte Corona hinter uns liegen. Nur ein kurzer knackiger Lockdown und dann ist alles geregelt. Und so zieht sich das weiter. Und wenn jetzt schon Prognosen gemacht werden über 5 Jahre, dann wissen wir, dass es im Prinzip nicht mehr anders werden soll.
Bleib bitte trotzdem stabil bei all diesem Wirrzeug. Andreas, die Blockade Kaliningrads durch Litauen, das hast du vorgestern schon mal angesprochen. Das scheint eventuell der Auslöser für eine nächste große Unruhe zu sein. Litauen hat eine teilweise Blockade der russischen Exklave Kaliningrad verkündet. Was bedeutet das? Welche Reaktionen aus Russland sind zu erwarten? Thomas Röper vom Antispiegel sagt, dass diese Provokation Litauens gegenüber Russland kaum hoch genug zu bewerten sei.
Wir haben eine äußerst schwierige Situation hier im Augenblick und ich frage mich, was das Ganze eigentlich soll. Wir haben gesehen, dass im Rahmen der Ukraine-Krise England eine wirklich entscheidende Rolle immer wieder spielt. Von der Seite kommt unglaublich viel, man nennt es Unterstützung, ich sage mal Energie in den Krieg in die Ukraine. Und dieser Krieg in der Ukraine, der führt natürlich dazu, dass alle anderen europäischen Euro-Staaten mit von der Partie sein müssen, denn die können ja nicht England alles überlassen. Das heißt, hier findet aus meiner Sicht eine Art Trigger-Konzept statt, welches hier stattfindet. Und man fragt sich, was steht da eigentlich hinter? Und wenn wir wissen, dass England beispielsweise im Brexit raus ist aus dem Euro, raus ist aus der EU, oder im Euro waren sie ja nie, aber die haben an dem Euro nie teilgenommen, obwohl sie ihn mitentwickelt haben. Das war ja das Interessante an der Geschichte. Dann fragt man sich, was jetzt hier für ein Zug gemacht wird. Und wenn Litauen beispielsweise, das grenzt ja an Polen. Und man muss wissen, dass die baltischen Staaten, die ja letztlich mal zur Sowjetunion gehörten, irgendwann von der Sowjetunion freigegeben wurden. Und da gab es ja eben halt auch unter anderem die Aussage, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausweiten dürfte, von Deutschland aus gesehen, was man eben nicht getan hat. Und durch diese Separatisierung der baltischen Staaten, da wurde plötzlich das ehemalige Ostpreußen, das heißt heute ja Kaliningrad, das heißt, diese Exklave von Russland war ja nie eine Exklave, sondern die waren ja früher alle im Warschauer Pakt mit drin, genau wie Polen auch im Warschauer Pakt mit drin war. Also die Verbindung zur Sowjetunion waren ganz massiv, Weißrussland und so weiter. Mittlerweile hat sich aber eine kleine Insel dort gebildet, das nennt man ja Exklave, nämlich um das ehemalige Königsberg rum. Und jetzt ist also quasi aus russischer Sicht das eigene Land, wie quasi in den 30er Jahren oder nach dem Ersten Weltkrieg, da war ja Königsberg auch von Deutschland abgekoppelt, da musste man über Polen, über einen Transitweg. Und so gibt es jetzt eine Transitstrecke von Russland über Weißrussland. Weißrussland ist ja mit Russland stark verbunden. Aber dann kommt eben halt eine kleine Strecke von wenigen Kilometern und das ist die sogenannte Suwalki Gap. So nennt man das, ist ein Korridor, der also quasi eine Transitstrecke zwischen Weißrussland und Kaliningrad macht, wodurch Russland sein eigenes Land versorgen kann. Und im Jahre 2002 gab es ein Abkommen mit der EU, das war übrigens auch eine der wesentlichen Voraussetzungen, warum man zugestimmt hat aus russischer Seite, dass die baltischen Staaten überhaupt der EU beitreten durften. Also das, die brauchten ja auch von der Seite da noch ein gewisses Go. Und jetzt sagen die einfach, wir setzen da eine Handelsblockade. Und diese Transitstrecke ist nicht einfach nur ein Handelsweg, sondern das ist mehr oder weniger eine Art temporäres Staatsgebiet, was da mehr oder weniger mit tangiert wird. Und das ist schon eine ziemlich starke Geschichte. Und ich frage mich, warum Litauen genau das macht. Und man merkt, dass Litauen sich darauf beruht, dass England ja ganz klar immer wieder sagt nach dem Motto, wir stehen voll hinter euch. Und wir haben mit Großbritannien natürlich einige Erfahrungen im Laufe der Geschichte gemacht, dass die Engländer auch Zusagen gemacht haben, bei bestimmten kriegerischen Maßnahmen dann dabei zu sein und dann Unterstützung zuzusagen. Also da gibt es ja viele Dinge, bis hin zum Unternehmen Barbarossa beispielsweise. Und wenn es dann soweit war, haben sie es einfach nicht getan. Und damit werden letztendlich andere Länder in ein offenes Messer geschickt. Und diese gesamte Struktur der Unsicherheit jetzt durch Litauen wird sich auf ganz Europa natürlich ausweiten. Und das führt natürlich auch zum Abzug von internationalem Kapital. Weil in unsicheren Gebieten, die kriegerisch immer mehr geprägt werden, will niemand mehr investieren. Also muss man die Leute wegbekommen von dem russischen Kapital, weil da eine Goldbindung des Rubel und dem Gold jetzt herrscht. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe gerade gelesen, dass die Goldreserven in Russland momentan extrem aufgestockt werden, weil die Russen weltweit das Gold weiterhin aufkaufen. Und jetzt auf der anderen Seite will man natürlich durch diesen Coup zwischen England und USA diesen Westwährungs Bereich wieder attraktiver machen. Und ist eigentlich eine typische Strategie dieser angelsächsischen Achse. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, dass ich die richtigen Worte finde.
Ja, hast du wahrscheinlich gefunden, Andreas. Ich möchte mal hier eine Tagesschau-Meldung vorlesen, die gerade eben erst erschienen ist, also 16 Uhr eurer Zeit. Und da heißt es in der Überschrift: Streit um Kaliningrad-Transit. Moskau droht Litauen mit Vergeltung. Das heißt, es spitzt sich da etwas Neues zu. Also Ukraine wird jetzt nicht mehr genannt als große Gefahr für einen Krieg in Europa. Jetzt ist es diese Causa. Und da heißt es: Russland hat im Streit mit Litauen um Transitbeschränkungen nach Kaliningrad praktische Vergeltung angedroht. Aus Litauen hieß es, man sei auf Maßnahmen Moskaus vorbereitet und die Bundesregierung warnt. Ja, und der Kreml habe sich zu Wort gemeldet. Dmitri Peskow, das ist der Kreml-Sprecher, erklärte, die Transitbeschränkungen widersprechen den grundlegenden Dokumenten der Partnerschaft zwischen der EU und Russland. Das Partnerschaftsabkommen von 1994 sehe einen freien Transit von Waren vor, sagte er. Eine Reaktion werde vorbereitet. Details zu möglichen Gegenmaßnahmen nannte er nicht.
Und das ist natürlich schon eine gefährliche Situation. Die baltischen Staaten bestehen ja aus Litauen, Lettland und Estland. Und wenn wir wissen, dass wir in Litauen sehr starke deutsche Truppenbewegungen haben, das heißt, deutsche Soldaten sind in Litauen. In Lettland sind große Anteile von Soldaten aus Kanada und oben in Estland oben, da sind es dann eben halt britische Soldaten, die dort sind. Und wenn da jetzt beispielsweise zwischen den britischen, den kanadischen und den deutschen Soldaten in den baltischen Staaten, die dort sind, auf der anderen Seite die polnischen Staaten aus United Kingdom auch noch, die sind da jetzt zwischen und dazwischen liegt jetzt Kaliningrad. Und wenn dann beispielsweise Russland anfangen sollte, dort diese Straße von Suwalski, also diesen Korridor wieder frei zu machen durch militärische Interaktionen, dann könnte das ganz schnell, also quasi nur ein Funke sein, der eine Riesenbombe zum Platzen bringt. Ich weiß nicht, ob die wirklich wissen, was für ein Spiel die da gerade spielen.
Ja, ihr Lieben, das war es schon wieder. Es ging alles heute wieder schneller als gedacht. Die Lage bleibt angespannt. Und wir wissen, dass bei all dem, was schon war, doch vieles immer von unserer inneren Haltung mit abhängt. Bitte bleibt in der Ruhe, bleibt im Vertrauen, geht raus in die Natur, betet. Vieles kommt nicht so hart, wie man am Anfang befürchtet. Und das sollte uns die Erfahrung schon gezeigt haben. Deswegen einfach stabil bleiben.
Genau so ist es. Und jetzt kommt die Sonne raus und das passt auch ganz gut, die Stimmung wieder hier aufzuhellen, weil es ist wirklich schon eine wirklich heftige Entwicklung. Aber nicht in die Grübelei zu gehen, genießt jeden Tag, den ihr habt. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Und wie du schon sagst, es wird niemals so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
In der Gemeinschaft mit euren liebsten Menschen, ob es die Verwandten oder die Wahlverwandten sind, von letzteren gibt es ja im Moment doch auch immer mehr. Tut euch zusammen, seid fröhlich und gelassen. Wir melden uns zum Abendgebet wieder.
Liebe Grüße,